Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hi, hi. So, konstruktiver Journalismus ist das Stichwort. Ist die Bewegung mehr als ein Orchideenfach?
Die Erpressung von Jeff Bezos ist auch das Stichwort. Ist die US-Regierung in diesen Medienskandal verwickelt?
Und noch ein Stichwort, die Nachrichtenverdrossenheit. Ist Schlagzeilenabstinenz ein Weg zum Glück?
Diese und viele weitere Themen hört ihr in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Stefan Lambi, der in dieser Woche vom Medium-Magazin als Journalist des Jahres in Berlin ausgezeichnet wurde. Er hielt ein Plädoyer für den politischen Dokumentarfilm, aber bitte auch mal nicht versteckt im Nachtprogramm.
Dabei können politische Dokumentation und Dokumentarfilme etwas, was das Tagesgeschäft des Journalismus nicht kann. Wir können den Frames, also den sprachlichen Deutungsmustern von Politikern und Journalisten etwas entgegensetzen. Wir können keine Bilder, keine Rahmen gestalten, sondern wir können Bilder schaffen. Also große Bilder mit Nahaufnahmen, Totalen, mit Mimik und Zusammenhängen. Wir können zwei Bilder so zusammensetzen, dass im Kopf ein drittes Bild, ein dritter Gedanke entsteht. Mir scheint, dass bei all dieser Lust zu treiben, zu polarisieren, immer und überall Haltung zu zeigen, eine journalistische Tugend zunehmend überlagert wird, die vielleicht wichtiger ist, nämlich die Freiheit, ein Thema ohne Vorurteile zu betrachten. Wir Dokumentarfilme eignen uns die Welt häufig etwas anders an. Wir achten auf andere Details. Daher bieten wir gelegentlich auch etwas an, was geradezu ungeheuerlich ist. Ein anderes Tempo. Manchmal Ruhe. Und noch etwas ist mir wichtig, dass nämlich Dokumentation nicht nur von ein paar Doku-Freaks um Mitternacht gesehen werden oder in der Mediathek, sondern wenn sie ihre gesellschaftliche Relevanz entfalten sollen, dann eben nicht im Nachtprogramm, sondern in der Primetime von ARD und ZDF.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Mehr Zeilen, mehr Platz, mehr Sendezeit und wer was auf sich hält, fordert mehr Raum für die eigenen Themen, für die eigene Gattung, für die eigene Arbeit. Am besten mit mehr Budget und natürlich mit einem größeren Team. Aber so verstehe ich die Forderung von Stefan Lambi nicht. Seit 15 Jahren werden die Journalisten des Jahres in dieser Form ausgezeichnet und er ist der erste Journalist des Jahres, der Dokumentation erstellt. Was Dokumentation leisten kann und warum wir genau die heute so dringend brauchen, hat er ja in seinem Statement bewiesen. Und deswegen dürfte es kein Zufall sein, dass nicht nur er als guter Journalist ausgezeichnet wurde, sondern indirekt mit ihm auch die Gattung der Dokumentation.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das konstruktive Medienmagazin. Herr Pähler.
Einen schönen Satz wollte ich so gerne sagen.
Möchtest du, dann sag's doch nochmal.
Was mit Medien? Das konstruktive Medienmagazin. Das hört sich toll an. Ich sag's immer wieder gern.
Jetzt müssen wir das auch irgendwie noch mit Leben füllen. Hm. Es ist, man muss ja auch das, was man so anpreist, was man so an den Anfang eines Themas stellt, ja auch wirklich erfüllen.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen, weil diese Woche hat mich wirklich so ein bisschen als Medienmagazinmacher überfordert. Viele Themen
meandern
wirklich so durch die ganzen Ticker. Und was soll man da rauspicken? Was ist wirklich wichtig? Weil, also ich glaube, alleine hätten wir 20 Sendeplätze mit relevanten Themen füllen können, aber auch jetzt nicht so, die so groß herausstechen.
Ja, mit vielen kleinen Sendeplätzen hätten wir dann machen müssen.
Ja, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Deswegen, wir wollen für euch in dieser Stunde was mit Medien, die wichtigsten Medienthemen der Woche natürlich zusammenfassen.
Sagen
das ist
wir
unser
eine
Versprechen.
Melange, rühren wir an.
Ja, und wir wollen aber auch nicht nur reden, sondern auch mit euch diskutieren über einen interessanten Gedanken, den wir mitbekommen haben. Und zwar ist ja vor einiger Zeit Folgendes passiert. Wenn ihr in Berlin, Raum Berlin-Brandenburg unterwegs seid, dann kennt ihr bestimmt den Radiosender Fritz. Der ist auch über die Grenzen von Berlin-Brandenburg hinweg bekannt. Dort gab es jetzt einen Relaunch. Wir hatten das schon mal vor ein paar Wochen etwas erwähnt. Und da sind auch einige Sendungen zum Opfer gefallen, zum Beispiel Trackback oder auch das Chaos-Radio. Und da fällt uns auf, das sind thematische Sendungen, die nicht mehr fortgeführt werden, die sich mit dem Netz beschäftigen. Mhm. Die Begründung ist so ein bisschen interessant, ne, Herr Pähler?
Ja, die Begründung ist vor allen Dingen, dass, ich sag mal, das zum Teil zu tief ist, wie es in die Materie reingeht. Und im Grunde auch, dass man sagt, die Digitalisierung ist doch eigentlich schon so alltäglicher Bestandteil unseres Lebens. Da brauchen wir doch keine extra Sendung mehr.
Braucht man heute nicht mehr. Ne?
Und also ich glaube, wenn man auch nochmal ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit guckt, es gab ja auch durchaus andere Sender. Ne? Der WDR, glaube ich, hat irgendwie Anfang der 2000er Jahre schon den Computerclub abgesetzt.
Genau.
Es gab ja auch mal hier bei ZDF Kultur die Pixelmacher gibt es nicht mehr, den elektrischen Reporter gibt es nicht mehr.
Ja.
Bei UFM, glaube ich, die Webshow gibt es nicht mehr. Also da sind einige schon diesem Gedanken, glaube ich, zum Opfer gefallen.
Und das wollen wir mal mit euch diskutieren. Das ist ja auch übrigens in Zeitungen auch sowas ähnliches. Ich habe mal mit dem Chefredakteur darüber gesprochen und diskutiert so, hey, warum habt ihr eigentlich keine Internetseite? So, ja, so also ich finde zum Beispiel, also die Welt Kompakt hat eine, die lese ich immer sehr gerne. Und der hat gesagt, genau diese gleiche Begründung, ja, das Netz ist so präsent, das brauchen wir nicht mehr. Und unsere, das kann man auch in dem normalen Ressort unterbringen. Und deswegen ist das unsere Frage an euch. Was denkt ihr? Brauchen wir für das Netz und für Sendungen mit dem Netz eigene Formate, eigene Seiten, eigene Rubriken? Oder kann das in der normalen Berichterstattung mit aufgehen? Das würde uns interessieren. Ihr könnt uns dazu gerne Mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de. Das lösen wir später auf. Auch gerne über Facebook und Twitter. Die Kanäle behalten wir im Blick und dröseln das dann auf. Das war so ein, das würde uns interessieren, was ihr dazu meint.
Haben wir ja ehrlich gesagt jetzt noch ein Thema sozusagen mehr in diese Sendung gehievt. Aber naja, wir haben Platz für reichlich, oder?
Das stimmt. Und ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten normal geplanten Thema heute Abend
an. Okay, machen wir das. Und da holen wir uns ein Update zu einem Thema, das wir hier in Was mit Medien ja schon auch seit einiger Zeit für euch begleiten. Denn schon, ja, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren versucht die Bewegung oder vielleicht sogar noch länger, des konstruktiven Journalismus gegen Medienmüdigkeit und Vertrauensverlust anzukämpfen. Und wir finden deswegen, es ist mal Zeit zu fragen, steckt dahinter eigentlich doch ein bisschen mehr als nur quasi so ein schillerndes Orchideenfach des Journalismus.
Es gibt ja Online-Magazine, wie zum Beispiel Perspective Daily, die versuchen, komplett konstruktiven Journalismus zu leben. Es gibt aber auch zahlreiche eigene Rubriken, hier haben wir sie wieder, in Print, Funk und Fernsehen. Auch die haben sich konstruktiven Journalismus auf die Fahne geschrieben. Aber steckt diese Bewegung, ja irgendwie muss man schon sagen, durch die Macher noch voller Hoffnung? Gibt es auch Kritiker, die warten dann noch so ein bisschen auf die Erfüllung dieser Hoffnung, nämlich dass es mehr als eine intellektuelle Speerspitze des Journalismus ist.
Genau über diese Fragen, da wurde heute in Hamburg beim zweiten Constructive Journalism Day diskutiert und unser Was mit Medienreporter Benjamin Weber war dabei und berichtet heute für uns. Guten Abend nach Hamburg.
Hallo.
Benjamin, wurde denn oder vor allem wie wurde denn eigentlich da über Constructive Journalism diskutiert?
Ja, das war eigentlich genauso, wie ihr gerade schon gesprochen habt. Es gibt verschiedene Formate, Rubriken, dann gibt es Formate oder Perspective Daily zum Beispiel, Sachen, die sich komplett dem konstruktiven Journalismus verschrieben haben. Und da war das am Anfang in der Diskussion so ein bisschen diffus, bis dann einer im Publikum aufgestanden ist, der vom dänischen Constructive Institute ist, die ja so ein bisschen die Vorreiter sind. Und der hat nochmal daran erinnert, was konstruktiver Journalismus eigentlich bedeutet. Und ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also diese Dänen setzen da auf drei Säulen. Das erste ist die Angle. Ich bleibe mal beim Englischen, wie ich es mir mitgeschrieben habe. Das bedeutet also, man betrachtet das Problem nicht nur bezogen auf das Problem, sondern man liefert auch Lösungsansätze mit. Dann der zweite Punkt ist der View des Journalisten, also dass man irgendwie transparent macht, dass man einen als Journalist quasi eigentlich nicht ganz objektiv sein kann, sondern dass man als Journalist auch ein Mensch ist. Und das dritte wäre dann, die Rolle der Journalisten müsste oder des Journalismus generell könnte sich eigentlich auch ein bisschen ändern in Richtung so aktiver, also dass sozusagen Journalisten, Medienhäuser, Zeitungen auf Community-Ebene, also in Städten oder so große Debatten auch anstoßen können. Das ist so das dänische Modell. Organisiert wurde der Constructive Journalism Day heute von der Hamburg Media School und NDR Info und sowohl die Chefin, die Hörfunk-Chefredakteurin vom NDR, Claudia Spiewak, als auch der akademische Studiengangsleiter Digital Journalism von der Hamburg Media School, der heißt Stefan Weichert, die haben in ihren Eröffnungsreden dann so davon gesprochen, dass sie jetzt, weil sie sich länger mit konstruktivem Journalismus beschäftigen, eben gemerkt haben, dass es sinnvoll ist, die Realität konkreter abzubilden, so wie sie ist, nämlich grau und nicht schwarz oder weiß.
Und dann muss man ja sagen, auf der Bühne, wir haben auch schon ein bisschen aus dem Publikum gehört, standen auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Constructive Journalism in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen, was auch selber anwenden. Was haben Sie denn da heute vorgestellt? Womit beschäftigen Sie sich im Alltag tatsächlich?
Also ganz interessant fand ich zum Beispiel Oliver Reinhardt, der ist stellvertretender Leiter Feuilleton der Sächsischen Zeitung, die schon länger konstruktive Berichterstattung machen, also so ungefähr 80% klassische Problemberichterstattung. Berichterstattung, also in einem Beitrag jetzt über ein gewisses Problem, plus 20% Lösungsansatz. Und die machen da auch wirklich so Schulungen, die schulen ihre ganzen Kollegen, der Chefredakteur hält die Schulungen auch ab. Und der hat so ein bisschen darüber berichtet, was eigentlich das für Auswirkungen intern hat. Also der hat so gesagt, konstruktiver Journalismus bringt Ärger in der Redaktion. Es gibt immer Leute, die das irgendwie für Cheerleading halten, für Heititai und nicht für echten Journalismus. Und dann hat er gesagt, konstruktiver Journalismus darf gewollt wirken, denn es ist ja gewollt, dass man über Lösungsansätze spricht. Und da im Hinterkopf kam dann gleich so, ah ja, okay, im Prinzip sind ja eigentlich alle Sachen, über die berichtet wird, vorher irgendwie ausgewählt worden. Also sozusagen gewollt. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Und er hat gesagt, okay, wenn man aber jetzt sozusagen konkrete Lösungsvorschläge für Probleme, die die Leute betreffen, mitliefert, damit nimmt man die Leute dann auch mit und ernst. Und dann fand ich noch interessant Ellen Schuster, die ist bei der Deutschen Welle, die hat gesagt, wir machen eigentlich bei der Deutschen Welle sowieso schon so voll viel konstruktiven Journalismus, einfach so jeden Tag, weil wir ja fürs Ausland senden und im Ausland die Leute, denen müssen wir nichts mehr, keine harten News mehr liefern über das, was bei denen im Land abgeht, das wissen die schon. Die kriegen von uns eigentlich eher so den Mehrwert und Lösungsansätze und so weiter. Aber sie hat gleich auch gesagt, es gibt auch deutsche Beispiele, die sie super interessant fand. Ja, genau, da habe ich sie nachgefragt.
Mich hat diese Woche ein Beispiel total beeindruckt, und zwar das Volksbegehren in Bayern zu den Bienen. Das ist für mich total konstruktiv, denn obwohl es tagesaktuell ist, zeigt es halt ganz klar, was man machen kann. Es gibt da ein relevantes Problem, nämlich Bienensterben, Insektensterben und so weiter. Das ist auch statistisch belegt, und es gibt Leute, die haben einen Weg gefunden, das anzugehen. Und das ist ein Weg, den andere auch gehen könnten. Es hat also so eine Art von Vorbildfunktion oder ist eine übergeordnete Lösung für ein Problem, das aber sehr, sehr viele haben, eigentlich jeder in Deutschland.
Ja, und eben dieser Fokus auf die Lösung und wie man das eben machen kann, da kommt man gleich zum nächsten Topic, wo ich eigentlich auch gar nicht wusste, dass das nochmal was anderes ist, wo wir schon von Definitionen gesprochen haben vorhin. Also es gibt auch noch den lösungsorientierten Journalismus, der ist aber ein bisschen anders als der konstruktive.
Jetzt ist ja auch noch auf jeden Fall das Thema, wenn man sich das nochmal anschaut, inwieweit unterscheidet sich dieser lösungsorientierte journalistische Ansatz denn sehr vom konstruktiven Journalismus?
Der lösungsorientierte, der beschäftigt sich einfach, der beschreibt nicht das Problem und liefert eine Lösung hinterher, sondern der beschreibt eigentlich die Lösung. Er nimmt ein Problem, teilt das in ganz, ganz verschiedene kleine Portionen und sagt dann, okay, hier, guck dann, wie andere Leute zum Beispiel mit diesem Problem umgegangen sind. Also da war die Speakerin Tina Rosenberg, die ist Autorin bei der New York Times und die hat ein Solution Journalism Network gegründet, die kommen jetzt auch nach Deutschland, und die sagt, dadurch, dass ich irgendwie schaue, wie sind andere Leute mit einem vergleichbaren Problem schon mal umgegangen und es hat funktioniert, kann man als Journalismus auch Druck ausüben auf die Politik. Also wenn die Politik zum Beispiel sagt, ja okay, keine Ahnung, die Arbeitslosigkeit bei uns ist eben so hoch und wir können da nichts gegen tun, dann könnte man gucken, wir haben das andere schon mal geregelt, und wenn es da eine Lösung gab, dann setzt man sozusagen die Politiker damit unter Druck und kann damit irgendwie eine Relevanz und auch vielleicht einen Impact haben. Und dann habe ich sie noch gefragt, hat Solutions Journalism im Prinzip ist das eine Lösung auch für die Vertrauenskrise? Stichwort Fake News.
Yes. I think that people think of the fake news problem as an accuracy problem, and people think journalists are inaccurate. I think there's a large component of it that's ignored, and it's a story selection problem. Journalists come in and only write about the worst side of me and my worst stereotype, and I don't feel reflected or respected by journalism. And solutions journalism is an answer to that problem.
Constructive Journalism, das ist heute Abend unser Thema. Der Constructive Journalism Day hat in Hamburg stattgefunden. Benjamin Weber war für uns da und wir gucken jetzt mal weiter, wie so die Reaktionen der Thesen waren, die er gerade vorgestellt hat.
Benjamin, außer dir waren ja noch 199 weitere Journalisten zu Gast, die ja alle auch irgendwie, sonst wären sie nicht da gewesen, ein Interesse an dem Thema haben. Wie ist denn dein Eindruck? Wie waren denn deren Reaktionen auf die Diskussion dort?
Ich fand die Fragen, die gestellt wurden, und es war ja ein sehr dialogisches Format, man konnte immer Fragen stellen, die Fragen, die gestellt wurden, waren überraschend skeptisch. Also das hätte ich eigentlich gar nicht so erwartet. Also so, es wurden sehr oft die gängigen Vorurteile gegenüber konstruktivem Journalismus sozusagen bedient. Also im Sinne von, ist das nicht vielleicht irrelevant? Ist es nicht vielleicht ein bisschen Schönfärberei, was wir hier machen? Sind wir dann nicht vielleicht irgendwie so ähnlich wie PR oder so, wenn wir solche konstruktiven Formate machen. Fand ich total interessant irgendwie. eine große Angst davor, irgendwie irrelevant zu sein. Und das wurde dann aber irgendwie immer wieder widerlegt. Also zum Beispiel Tina Rosenberg von der New York Times, die ich gerade schon erwähnt habe, übrigens sollte man auch bei Twitter folgen, also finde ich eine sehr kluge Journalistin, die hat gesagt, wenn man den Leuten ganz transparent sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt aus dem und dem Grund eben mit dieser und, oder dieser Lösung, und das Problem ja auch dann immer trotzdem noch benennt, ist es ja gar kein nur positiver Good News, Feel-Good-Journalismus, sondern es ist ja einfach trotzdem relevant. Und was auch alle gesagt haben, was ich auch total interessant fand, also sowohl Deutsche Welle als auch Sächsische Zeitung als auch Tina Rosenberg, die haben gesagt, diese konstruktiven Sachen, die dann auch natürlich auf Social Media stattfinden, haben eine weitaus höhere Interaktionsrate als normale Sachen. Also zum Beispiel bei der Deutschen Welle gab es so Zahlen, so 400% mehr Interaktionsraten bei solchen Sachen. Bei dem Solution Journalism, die hatten da irgendwie Zahlen von 80% mehr, 100% mehr Viewtime, Page Impressions und so weiter. Also offenbar kann es sich für Journalisten auch lohnen, in diese Richtung zu denken.
Benjamin, jetzt hast du einen ganzen Tag voller Input und auch Dialog hinter dir. Was glaubst du, wo gehört jetzt der konstruktive Journalismus hin? Ist das eher quasi eine konstruktive Rubrik irgendwo auf Seite X oder ist es was Grundsätzliches, was ganz Eigenes?
Die Frage wurde hier natürlich auch diskutiert. Ist es eine Rubrik, ist es eine Haltung? Und ich glaube, es muss eigentlich eher in Richtung Haltung gehen, weil, also wenn man das wirklich komplett umsetzen wollte, dann wäre es besser, man würde das irgendwie auch durchziehen. Denn es wurde halt, also Tina Rosenberg von der New York Times hat auch nochmal gesagt, wenn man sich so anschaut, was bei uns passiert generell, also viele Zeitungen haben immer weniger Abonnenten und so weiter. Und in dieser ganzen Zeit mit dem digitalen Wandel hat sich die Distribution der News geändert. Also man spielt die woanders aus und man guckt, wo sind die Leute. Aber die News an sich hat sich nicht geändert. Und ich glaube, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, war der Ansatz, dass man sagt, okay, wir müssen auch gucken, was wählen wir überhaupt als Nachrichten aus und wie erzählen wir sie dann? Und natürlich würden dann die Leute aus der Aktualität sagen, ja gut, aber Breaking News sind Breaking News und über die müssen wir berichten. Und da hat auch niemand was dagegen gehabt, wenn ich das heute so richtig verstanden habe. Aber ich glaube, es ist trotz Aktualitätsdruck möglich, konstruktiven Journalismus breiter aufzustellen und einfach überall ein bisschen lösungsorientierter zu berichten.
Sagt Benjamin Weber. Er hat für uns vom Constructive Journalism Day berichtet, der bis gerade in Hamburg stattgefunden hat. Dank dir.
Gerne.
Was mit Medien? Das skandalfreie Medienmagazin. Zumindest so ein bisschen.
Ihr habt's mitgekriegt. Anderes Thema. In dieser Woche ist einiges passiert in der Medienwelt. Wir haben pickepackevollen Themenzettel. Manches davon leider aber alles andere als leichte Kost. Denn wir müssen auch über das Thema Stellenabbau reden. Gerade mal 2 Wochen nämlich, nachdem die Funke Mediengruppe ihren schillernden neuen Hauptsitz eingeweiht hat. Da haben sie in den letzten Tagen ja einen der größten Sparkurse der jüngeren Verlagsgeschichte angekündigt. Das verpackt in blumige Worte als Teil des neuen Zukunftsprogramms.
Ja, in Essen wird zum Beispiel die Druckerei geschlossen. 120 Drucker bekommen Jobs in der Druckerei von Funke in Hagen angeboten. In der Berliner Zentralredaktion, die ja so in der Form auch erst seit 2015 aufgebaut wurde, fallen 22 Stellen weg. Bei der WAZ in NRW müssen 14 Redakteure gehen, bei der Westfalenpost 15 Mitarbeiter. Im Anzeigenbereich ist von 120 weniger Stellen insgesamt zu hören. Das ist also echt viel. Und die Zahl der Volontäre, die soll von 46 auf 23 schrumpfen. Noch sind die Zahlen nicht offiziell bestätigt, aber besorgniserregend sind sie allemal, gerade da vor kurzem auch erstmal die neue Zentrale hier im Ruhrgebiet von Funke eröffnet worden ist.
Und damit leider nicht genug, denn schlechte Nachrichten, die gibt es auch beim Handelsblatt. Die Handelsblatt Media Group, die hat angekündigt, sie muss bis Ende 2021 Kosten im Millionenbereich sparen und davon sollen auch die Mitarbeiter und das Personal betroffen sein. Die Rede ist da von einem Abbau von 20 bis 30 Stellen.
Aber Herr Peller, wir haben ja eben schon gelernt hier bei uns in der Sendung, wir wollen oder sollen uns konstruktiv mit der Entwicklung in der Medienwelt auseinandersetzen. Wir können jetzt nicht erklären, wie Stellenabbau den Journalismus besser machen kann, so wie man das in so mancher Pressemitteilung zum Abbau lesen kann. Aber wir können deswegen ein anderes Thema erklären, nämlich einen Skandal. Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Titelstory der aktuellen Ausgabe des Stern. Darin sehen wir oder darauf sehen wir Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Es geht um eine Scheidung, um seine Scheidung. Es geht um Nacktbilder und darum, dass Bezos angeblich von der US-Zeitung National Enquirer mit diesen Bildern erpresst werde.
Aber das ist noch nicht Skandal genug, denn was diese Erpressung betrifft, soll es angeblich Verbindungen ja bis in höchste Kreise der US-Politik geben, bis ins Weiße Haus, vielleicht ja sogar bis zu Donald Trump. Ihr merkt, es ist ziemlich kompliziert. Deswegen dröseln wir den Fall Bezos jetzt mal für euch auf. Und das machen wir mit einer geschätzten Kollegin aus Seattle, der Medienjournalistin Ulrike Langer. Guten Abend, beziehungsweise guten Tag, Ulrike.
Guten Tag, Daniel.
Ja, Ulrike, du wohnst ja in der Stadt, in der auch tatsächlich dann das Amazon Headquarter ist, also das Unternehmen von der Person, über die wir hier reden. Aber lass uns das mal erstmal alles aufdröseln, weil die Gemengelage ist sehr komplex. So richtig Fahrt kam das Ganze ja, oder richtig Fahrt aufnahm das, als Jeff Bezos sich gewehrt hat und mit dem Erpressungsversuch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also was hat er da konkret gemacht?
Also er hat auf der Blog-Plattform Medium einen Beitrag veröffentlicht, der sofort Furore gemacht hat. Er hat darauf auch bei Twitter hingewiesen und er hat sich in Windeseile verbreitet. Er hat eigentlich etwas gemacht, was durchaus bemerkenswert ist, nämlich er hat den gesamten Hintergrund des Falles, also die Tatsache, dass er erpresst wurde, vom National Enquirer, von der National Enquirer Mutterfirma AMI, American Media. Die sagten, wir haben noch mehr, noch viel schlüpfrigere Bilder und die bringen wir an die Öffentlichkeit. Wenn du uns nicht bestätigst, dass du überhaupt keine Veranlassung hast, uns ein politisches Motiv zu unterstellen. Und darauf hat Bezos gesagt, darauf lasse ich mich überhaupt nicht ein und hat alles in die Öffentlichkeit gebracht, inklusive jeglicher Beschreibungen aller dieser angeblich noch weiteren existierenden neuen Fotos. Und daraufhin hat dann die Boulevardpresse in den USA etwas Genüssliches gemacht, was komplett im Englischen auf der Hand liegt, was der Stern so nicht machen kann, nämlich das Wortspiel Bezos exposes Pecker. Das kann man nicht mal genau übersetzen. Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Weil Pecker ist auch der Name von...
David Pecker ist der Chef von AMI. Das ist derjenige, der über seine Mittelsleute angeordnet hat, Bezos unter Druck zu setzen.
Dann ist das natürlich also überhaupt keine Doppeldeutigkeit, Zwinker, 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 die man hier nachvollziehen kann. Aber interessant ist ja auch so ein bisschen, wie er an die Öffentlichkeit ging. Du hast es nämlich gerade schon gesagt, über Medium.com hat er das veröffentlicht. Also er ist nicht auf Facebook gegangen und er hat auch vor allen Dingen nicht seine eigene Zeitung Washington Post dort mitgenutzt. Was für einen Eindruck macht das oder was sagt das auch darüber aus?
Das war ein kluger Schachzug von ihm, denn er kann natürlich nicht auf der einen Seite stets betonen, dass er zwar der Besitzer der Washington Post ist, die ja von Trump Amazon Post genannt wird. Er kann nicht zum einen sagen, ich halte mich aus redaktionellen Belangen raus und dann, wenn es ihn betrifft, die Redaktion anweisen, etwas zu schreiben. Die Redaktion schreibt trotzdem natürlich, weil das ein Fall von öffentlichem Belang ist, aber Bezos hat sich nicht in die Berichterstattung eingemischt. Interessant ist, dass... Also mir ist sofort die Parallele zu einem Fall von vor 3 Jahren eingefallen, als Peter Thiel den praktisch im Alleingang das Gawker-Medienimperium zu Fall gebracht hat. Gawker, auch ein Klatschblatt-Imperium. Und Peter Thiel hatte damals, also das ist ein PayPal-Mitgründer, ein Risikokapitaleigner, der hatte ein Hühnchen zu rupfen mit Gawker, weil die ihn Jahre zuvor als schwul geoutet haben. Und als die dann eine Geschichte über Hulk Hogan gebracht haben, und also der Schauspieler, und der sich dagegen gewehrt hat, hat Peter Thiel seinen Prozess finanziert, oder Prozess gewonnen, und hat damit praktisch Gawker in die Pleite getrieben. Einige sagen jetzt, ja, jetzt Bezos, der hat ist der reichste Mann der Welt, er kann hat Taschen ohne Ende, der kann praktisch im Alleingang jetzt AMI in die Knie zwingen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern Bezos sagt, die peinlichen Fotos beiseite, American Media hat eine ganze Menge Dreck am Stecken und es ist gut, das jetzt mal ans Tageslicht zu bringen. Und ich kann es mir leisten und ich kann die Person sein, die das jetzt veranlasst oder die der Anlass dafür ist.
Dann lass uns doch, um das nochmal auch ein bisschen aus der anderen Seite nochmal ein bisschen besser zu verstehen, nochmal einmal drauf schauen. Der National Enquirer, was ist das eigentlich überhaupt für eine Zeitung? Ordnet das doch gerne mal für uns ein. Und wie rechtfertigt sich jetzt eigentlich diese Zeitung, dass sie das machen, was Bezos ihnen vorwirft?
Naja, so wie, natürlich sagen sie, das ist alles im Rahmen der Pressefreiheit und vom ersten Verfassungszusatz gedeckt. Das ist so nicht ganz einfach, weil die Pressefreiheit sieht eigentlich das Geschäftsmodell des National Enquirer nicht vor. Das ist genau das Blatt, was schon vorher in die Schlagzeilen geriet, weil die Geschichten angekauft haben, in denen es darum geht, dass angebliche Ex-Geliebte von Trump haben wollten. Und die haben also deren Geschichten angekauft, die haben die praktisch, haben denen Schweigegeld gezahlt und dann die Geschichten nicht gebracht. Das ist kein Journalismus, sondern das ist in den USA illegale Wahlkampfbeihilfe. Denn das Ganze lief auch noch größtenteils kurz vor den Wahlen 2016 ab.
Das ist ja auch so eine ganz andere Ebene, die hier noch da ist, nämlich diese Komponente des Weißen Hauses, auch jetzt in dem Ärger mit Jeff Bezos. Wie sehen da die Verbindungen das Weiße Haus möglicherweise aus? Weil es gab ja auch zum Beispiel die Frage, wie ist eigentlich diese Zeitung an diese Fotos rangelangt?
Das scheint wohl, wie Recherchen von Bezos eigenen Anwälten ergeben haben, das scheint wohl der Bruder seiner Geliebten gewesen zu sein. Also Bezos hat eine Affäre mit dem TV-Star Lauren Sanchez, das streitet er auch gar nicht ab. Sie ist auch, vorher gab es ja noch Berichte von der Scheidung und dann kam die Affäre ans Licht mit Lauren Sanchez. Und die hat einen Bruder, der Trump nahesteht oder ein großer Bewunderer von Trump ist. Und der soll wohl diese SMS-Nachrichten weitergegeben haben. Es gibt noch eine andere Verbindung, über die hier in den USA viel geredet wird. Und eine Kolumnistin in der New York Times hat heute auch da den Satz gebracht, jeder Dreck, der ans Tageslicht kommt heutzutage, scheint irgendeine Verbindung zu Trump zu haben. Vor einiger Zeit hat der National Enquirer oder der Mutterkonzern AMI eine Hochglanzzeitschrift auf den Markt gebracht, in dem das saudische Königshaus hochgejubelt wurde. So nach dem Motto, Mohammed bin Salman, das 32-jährige Business-Genie, der jetzt im Alleingang die Saudis ganz nach vorne bringt. Das Ganze mit einer Auflage von 200.000 Stück. Völlig werbefrei, ein vollkommener Verlustbringer, ein völlig kritikfreies Magazin. Menschenrechtsverletzungen kamen darin nicht zur Sprache, das restriktive politische System in Saudi-Arabien, nichts davon, der Eingriffe der Saudis in Jemen, in Libanon, kein Wort. Und dann kam auch noch raus, dass 3 Wochen vor Veröffentlichung die Saudis das Magazin schon mal vorab zu Gesicht bekommen haben. Da stellt sich natürlich die Frage, wer steckt dahinter? Wer hat ein Interesse daran, die Saudis in so einem kritikfreien, in so ein kritikfreies Licht zu bringen? Und das auch noch, wo klar ist, dieses Magazin verkauft sich nicht. Das interessiert hier keinen.
Das ist ein interessanter noch Nebenaspekt, den du da aufzeigst. Was glaubst du denn, wie wird dieser Skandal sich vermutlich noch weiter bewegen oder weiter drehen? Können wir da noch viel erwarten? Könnte es einen Gorka-Ausgang am Ende nehmen? Oder was erwartest du jetzt erstmal in den nächsten Schritten?
Es könnte einen Gorka-Ausgang insofern nehmen, als dass sich die Generalstaatsanwaltschaft mit diesem Fall befasst. Bezos persönlich wird AMI nicht zu Fall bringen. Er wird die nicht aus Rachsucht ruinieren. Dafür ist er nicht der Typ. Aber das ist nicht ausgestanden. Auch Stimmen, die sagen, ja, Mueller, also der Sonderermittler, der sich mit russischer Einflussnahme und allen möglichen, mittlerweile auch allen möglichen weiteren Skandalen rund um die Wahlen befasst, der könnte sich dem annehmen, aber auch die Generalstaatsanwaltschaft oder der Staatsanwalt in New York. Und dann könnte das Ganze noch Monate dauern, bis wir davon noch Neues hören.
Sagt Ulrike Langer, die für uns den aktuellen Skandal zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos und der US-Zeitung National Enquirer aufgedröselt hat, hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das nonlineare Medienmagazin.
Wir schauen uns weiter die Medienthemen der Woche an. Wie gesagt, viel Schlagzeilen, viele Themen haben wir schon untergebracht, aber über dieses Thema sollten wir auch kurz reden. Apple möchte oder hat jetzt konkretisiert, wie ein eigenes News-Angebot aussehen kann. Also ein Angebot, wo sie Nachrichten von Nachrichtenanbietern auf digitale Art und Weise bündeln und wie das dann auch zu den Nutzern kommt. Man könnte eigentlich sagen, das ist ein Netflix für News. Ich mag eigentlich diese Netflix für Vergleiche nicht, aber das trifft es ganz gut. Also Perla, du lässt einmal in der Woche so ein Zehner rüberwachsen oder eine andere Summe.
Und davon
geht 50% an die Apple. News und 50% an Apple.
Ja, rettet ist doch eine faire Verteilung.
So würdest du es, glaube ich, nicht anders machen als ostwestfälischer Großmogul. Aber es ist schon ein bisschen sauer aufgestoßen diese Woche, ne?
Ja, kann man sagen. Ich meine, man muss ja schon sagen, 50% ist schon happig, glaube ich, auch wenn man das vergleicht mit anderen Netflix für Modellen, Plattformmodellen, auch echt überdimensioniert viel, glaube ich, was da sozusagen einbehalten wird. Und zweites Thema, was da ja noch dranhängt, ich glaube, in dem Konstrukt, wie Apple es plant, wir sind im Grunde die Medieninhaltelieferanten auch von den Daten komplett der Nutzer sozusagen abgeschnitten. Also das sind ja auch wertvolles Gut, ne, mit dem man arbeiten könnte. Es geht ja nicht nur um Geld bei der ganzen Sache.
Ja, das sind sehr interessante Aspekte, wobei, Herr Pelle, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, nachdem wir über den Constructive Journalism Day gesprochen haben, auch konstruktiv zu sein.
Na gut.
Schaffen wir bei dem Thema nicht so ganz, ne?
Nee, nicht wirklich. Dann wollen wir lieber was Konstruktives tun.
Machen wir.
Ja. Und zwar, lasst uns doch mal über einen Text sprechen, den man, ich würde schon sagen, als konstruktiven Vorschlag bewerten kann. Und da geht es um das Selbstverständnis von Nachrichten, so im weiteren Sinne jedenfalls.
Denn das ist auch ein Thema in dieser Woche gewesen. Befreit die Nachrichten aus der Linearität, so heißt der Debattenbeitrag, den ihr in dieser Woche auf media.de entdecken konntet. Geschrieben hat ihn Björn Staschen. Er ist seit Jahren in den Bereich Nachrichten unterwegs, im Hörfunk, im Fernsehen. Heute ist der NDR sein Arbeitgeber und so seinen persönlichen Blick auf das Thema Nachrichten hat er einmal bei diesem Debattenbeitrag dann uns erklärt und darüber wollen wir jetzt auch mit ihm reden. Er ist nämlich live hier in einer Stunde was mit Medien. Guten Abend, Björn.
Hallo, guten Abend.
Es ist ja so, es gibt ja so einen Satz, den man, glaube ich, so in der Medienbranche in letzter Zeit öfter hört, nämlich, dass eine wachsende Zahl von Menschen Nachrichten meidet, weil sie diese oder den übermäßigen Konsum als ungesund empfinden oder sogar persönlich belastend. Beobachtest du das auch oder was steckt deiner Meinung nach dahinter?
Ich glaube, das Problem in dieser Debatte ist, dass all die, die das Schreiben mit Nachrichten ganz unterschiedliche Dinge meinen. Ich glaube, das, was Nachrichten eigentlich ausmacht und die Nachricht, um die wir uns journalistisch bemüht haben, die macht in keiner Weise ungesund und schadet nicht. Aber all das, was Clickbaiting ist, all das, was an Nachrichten auf unseren Smartphones eingeht, das kann schon schaden, das kann ja auch zur Sucht führen. Das hat aber häufig nichts mit Nachrichten zu tun, wie wir sie als Journalisten verstehen und wie wir sie, wenn wir gut sind und wenn wir uns bemühen, auch ordentlich machen.
Das heißt immer, wenn wir so ein bisschen über Nachrichten sprechen, wird da so ein bisschen was durcheinander geworfen, was denn alle mit Nachrichten meinen. Es ist nicht unbedingt jetzt jede Online-Meldung, die da so umherflattert. Oder wie meinst du das?
Ja genau, also es wird ja kritisiert, diese reflexhafte Berichterstattung über rhetorische Grenzüberschreitung. Ist das in jedem Fall eine Nachricht? Nein. Rolf Dobbeli in seinem Kurzessay Hände weg von News redet von skandalösen, schockierenden, personenbezogenen, lauten, schnellen, wechselnden Reizen. Das sind ja keine Nachrichten. Das sind allenfalls schlechte Nachrichten, häufig aber gar keine. Ne? Wirkliche Nachrichten, das goldene Zeitalter der Nachrichten, als wir sie noch nicht in Frage gestellt haben, das waren Nachrichten, ne, die wichtig waren für Menschen, folgenschwere, die relevant waren für Menschen, die man wissen wollte. Und natürlich ist es auch heute so, dass erstens Menschen am Gartenzaun stehen und sich die Geschichten aus der Nachbarschaft erzählen und zweitens auch wissen wollen, ob nun Mensch auf dem Mars gelandet ist oder nicht. Das hat sich ja nicht verändert. Natürlich gibt es weiter ein berechtigtes Interesse an News, das wir auch berechtigt bedienen.
Das heißt aber, wenn ich das so für mich mal weiterinterpretiere, du sagst schon, die Branche müsste eigentlich mal doch nochmal klar sagen, was sind eigentlich jetzt Kriterien, was ist eine Nachricht?
Also ja, ich glaube schon, dass wir uns wieder besinnen müssen auf Nachrichtenwertkriterien. Problem ist ja, dass wir häufig Meldungen schreiben und Sendeplatz füllen, und das ist der Kern von diesem Beitrag gewesen, den ich in Media schreiben durfte, weil wir eben Platz füllen müssen, weil eine Nachrichtensendung 5 Minuten lang ist. Aber
Oder die Zeitung 32 Seiten hat oder so.
Ja, genau. Ja, 32 oder auch mal 36, wenn der Verleger mehr Anzeigen verkauft hat. Ne? Auch das darf ja eigentlich nicht vorgehen, wie viel wir für wichtig halten. Was wir für wichtig halten, nach bestimmten Nachrichtenwertkriterien, das suchen wir uns aus der Welt da draußen. Und die Welt dosiert ja nicht Ereignisse so, dass sie in unsere linearen Vorgaben passen. Und die Welt dosiert gar nicht. Wir legen aber immer unsere Maßstäbe an, aus der Linearität, Nachrichtensendung 3 bis 5 Minuten, Tagesschau 15 Minuten, Tageszeitung 32 Seiten. Und diesem Gesetz brauchen wir heute nicht mehr folgen. Das wird viel leichter in der Non-Linearität. Das heißt, mein Appell ist, lass uns doch mal gucken, ob wir wirklich jeden Tag gleich viele Nachrichten haben. Mhm. Das Verkehrsstudio ist ja auch nicht jeden Tag gleich lang. Es gibt Tage ohne Stau, da sagen die keine Meldung. Es ist ja eigentlich wohltuend.
Alles frei, gute Fahrt.
Mhm. Ja. Wenn es ganz viel gibt, machen sie das halt quasi nach der Länge des Staus. Das wäre dann auch sowas wie ein Nachrichtenkriterium, richtig?
Genau, die Tagesschau ist ja heute auch schon mal ein bisschen länger. Ne? Also wenn die Tagesschau richtig viele wichtige Meldungen hat, dann ist sie ja auch mal 18 Minuten oder 19, wenn man mal genau drauf schaut.
Wirklich?
Oder 28.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das passiert. Muss man mal stoppen an wichtigen Tagen. Ich empfehle den 29. März, an dem Großbritannien nicht aus der EU austritt zum Beispiel. Aber abgesehen davon, klar, wenn es besonders viele Nachrichten gibt, dann wird man etwas anders gewichten. Vielleicht macht man dann aber auch einen Tick länger. Ich glaube aber, in der Regel können wir uns leisten, auch mal einen Tick kürzer zu sein. Das ist, glaube ich, der Kern. Es geht nicht um schwarz oder weiß oder so, aber es geht darum, dass wir wirklich überlegen, ob wir diese 4., 5. oder 6. Meldung noch mitnehmen müssen, ob die wirklich genauso relevant ist wie die 4., 5. oder 6. Meldung gestern. Und wenn wir sagen nein, dann sollten wir sie nicht mitnehmen. Denn was passiert sonst? Wir entwerten ja unsere Nachrichtenwertkriterien. Wenn heute das eine wichtig ist und morgen das andere wichtig, aber die Geschichte von heute nur deswegen wichtig ist, weil es nichts anderes Spannendes gibt, dann entwerten wir eigentlich jeden Tag unsere Kriterien.
Das heißt aber jetzt mal ganz konkret und praktisch gedacht, wenn ich das jetzt höre, so als Nachrichtenredakteur und denke, der hat eigentlich recht, der Björn. Nur wie verklicke ich das meinem Chef? Also was mache ich ganz in der journalistischen Nachrichtenpraxis, um da wieder einen anderen Zugang zu kriegen?
Na, es führt ja eigentlich dazu, dass wir in Redaktionskonferenzen wieder um jede Meldung streiten müssen und über jede Meldung diskutieren müssen. Man nicht sagen kann, ja komm, dann nimm es morgen mit, weil wir haben ja noch Platz, ist ja nichts Wichtiges drin, sondern ne, das kann kein Argument sein, dass wir noch Platz haben. Das Argument muss sein, ja, das ist so wichtig, dass wir es senden wollen, dass unsere Hörer, unsere Zuschauer, unsere Leser das wissen wollen. Und das muss das einzige Kriterium sein. Wir machen uns das also eigentlich schwerer, wenn wir entscheiden müssen, wie lang sind die Nachrichten eigentlich heute? Wie lang ist das Wichtigste vom Tag? Ich gebe zu, das ist zugespitzt, ne? Aber diese Mühe, wieder über jedes einzelne Thema nachzudenken, müssen wir uns machen, damit wir weiter ernst genommen werden und Vertrauen nicht verlieren.
Aber Björn, ich kann mir das für den digitalen Raum so schön vorstellen, ja? Also das ist wunderbar. Ist es egal, wie lange ich auf einer Nachrichtenseite scrollen muss. Es kann
auch interessant, dass Podcasts beispielsweise heute, ne, montags erscheinen und 60 Minuten lang sind.
Oder am nächsten.
Nicht alle.
Am nächsten Tag
sich mittlerweile linearen Vorgaben an.
Ach so, weil die sagen, okay, wir haben ein festes Zeitbudget. Aber die allermeisten Podcasts sind einfach so lange, bis man ausgequatscht hat.
Ja, und das ist auch schlau.
Und das kann mal 3 Minuten sein, das können 20 Minuten sein. Aber genau. Ich bin kürzlich über einen über 6 Stunden gestolpert. Auch das gibt es. Das kann ich mir also in diesem digitalen Raum sehr gut vorstellen.
Ja.
Aber überhaupt nicht in den alten Medien. Ich meine, die stoßen doch da total an ihre Grenzen. Hast du da Lösungen im Kopf?
Ja, die stoßen an Grenzen, aber wir ertragen es ja in einem Pop-Programm auch, dass der Verkehrsservice mal länger und mal kürzer ist. Natürlich können wir mit Musik puffern, das ist gar kein Problem, ne, bei Popwellen. Bei reinen Wortformaten wird es schon ein bisschen schwerer, bei der Tagesschau auch, weil der Tatort soll ja nicht mal um 20.10 Uhr und mal um 20.20 Uhr anfangen, das wäre ja irgendwie blöd. Ne, aber natürlich kann man an solchen Tagen auch mehr erklären, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und nochmal, ne, ich weiß, dass diese These provokativ ist und vielleicht auch unnötig zuspitzt, aber wenn wir überlegen, was können wir denn stattdessen zu einem wichtigen Thema an Erklärendem liefern, dann kommen wir auch auf bestimmte Längen, wenn wir sie denn brauchen. Ich glaube, an bestimmten Stellen werden wir sie weiter brauchen und die Tagesschau hat aus meiner Sicht weiter eine Daseinsberechtigung im linearen Fernsehen, da gehört sie hin. Im Hörfunk, glaube ich, kann man ein bisschen mehr spielen. Ich glaube, das Popprogramm ist gar nicht schaden würde, wenn die sagen würden, ne,
heute nichts los.
Wir erzählen euch mehr, wenn es mehr Wichtiges gibt.
Ja. Ja, das ist ja sogar, es gibt ja tatsächlich auch so diesen Effekt, so also bei den Morgennachrichten, dass dort von Hörern etwas relativ langweilige Nachrichten akzeptiert werden am Morgen. Also so, was weiß ich, Merkel wird heute zum 20. Jahrestag von XYZ sowieso empfangen, weil man weiß, es ist nichts explodiert, ich muss mir keine Sorgen machen um meine Zukunft und so.
Aber es ist lustig, dass wir stattdessen Unwichtiges vorlesen.
Eben.
Dass wir nicht einfach nur sagen, ne? Und sonst ganz ehrlich, seid entspannt, die Straßen sind frei.
Mein Tipp an euch, lest euch den Beitrag von Björn Staschen durch. Den Debattenbeitrag findet ihr auf media.de. Überschrieben ist er mit dem Titel News zwischen Marslandung und Verlegenheitsmeldung. Befreit die Nachrichten aus der Linearität. An dieser Stelle müssen wir das Gespräch leider beenden, weil gleich kommen die Nachrichten.
Ach, diese Linearität.
Björn Staschen, dank dir.
Tschüss.
Herr Pähler.
Ja.
Da muss ich sagen,
Björn hat, glaube ich, sich übrigens nicht so sehr beschränkt in der Quantität seines Textes. Das war schon ein langer Riemen, ne, oder?
Ja, aber das ist halt auch ein Nachrichtenmann, der in Konferenzen seine Themen richtig weiß, wie man die durchbringen muss. Und das ist natürlich auch dann auch wichtig, das so zu machen. Ne? Man muss ja für die relevanten Nachrichten kämpfen in Redaktionskonferenzen. Haben wir ja gerade von ihm gelernt. Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Haben wir jetzt eigentlich alle Medien, wir haben ja eigentlich, das war auch so ein bisschen unser Motto dieser Sendung, dass wir versucht haben, alle wichtigen Medienmeldungen in diese 60 Minuten Linearität zu quetschen. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich weiß nicht, kannst du mir kurz in einem Satz erklären, mit welchen Abstrichen jetzt das Leistungsschutzrecht doch kommt?
Ich wusste, dass wir was vergessen haben. Also, diese Woche, ganz wichtig, ihr habt es auch schon bei uns im Tagesprogramm bei Deutschlandfunk Nova gehört. Also, die Novelle des EU-Urheberrechts, die war nochmal Thema auf EU-Ebene und was wir jetzt schon wissen, Upload-Filter kommen und die sind also doch wieder da und nicht nur die Upload-Filter sind ein großes Thema, sondern auch das Thema Leistungsschutzrecht, das wird auch da sein und da gibt es interessante Reaktionen, so Vertreter von den Verlagen sagen, es ist ein guter Tag für die Meinungs- und Pressevielfalt in Europa und der Welt, Google so als Antagonist wird so eher zitiert mit die Urheberrechtsreform muss allen zugute kommen, einschließlich der europäischen kreativen Verbraucher. Kleinverleger und Plattformen, wir werden den endgültigen Text der EU-Urheberrechtsrichtlinie nun analysieren. Es wird einige Zeit dauern, um über die nächsten Schritte zu entscheiden. Es kommt hier auf die Details an, daher begrüßen wir die Möglichkeit, den Dialog überall in Europa fortzusetzen. Und das ist tatsächlich so, wenn diese Richtlinie verabschiedet werden wird und dann haben die Länder halt Zeit, die dann auch in nationales Recht umzuformen. Und da müssen wir dann einfach mal abwarten und draufblicken, wie sich das entwickelt. Es könnte sogar so sein, dass Google am Ende sagt, okay, Google News schalten wir ab, weil wir uns diesen Bedingungen nicht beugen wollen.
Das Gute daran ist, finde ich, wir können das weiter beobachten.
Das machen wir auch. Spätestens nächsten Donnerstag, eine Stunde was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.